Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 von Schön war's, dem Gesprächsraum für Leben und Tod. Mit mir, Fabian Schwarz, in Remseck bei Ludwigsburg bei Stuttgart, sitzt heute wie immer mein lieber Freund und Kollege in Tübingen, Thomas Knöller.
Tatsächlich, virtuell und leibhaftig.
Das ist toll, ich kann es bezeugen. Heutzutage weiß man ja nicht im Zeitalter von KI, ob du wirklich echt bist, aber ich habe schon ein ganz gutes Gefühl, dass ich heute mit dem echten Thomas Knöller hier am Start bin. Und wir freuen uns heute eigentlich ein sehr grundsätzliches Thema besprechen zu können. Es geht nämlich um die Frage, was denn eigentlich alles in die Rede reinkommt. Ne? Also die Rede ist ja so das zentrale Element, was wir gestalten bei einer Trauerfeier als Trauerredner. Und da kann man schon auch mal eine ganze Folge sich drüber Gedanken machen. Und wir haben gerade im Vorgespräch auch schon gemerkt, es gibt schon einiges zu erzählen. Wahrscheinlich bleibt es auch nicht die letzte Folge, die wir zu diesem Thema machen. Jetzt muss man wissen, die Hörerinnen und Hörer, lieber Thomas, dass wir beide sehr unterschiedlich sind.
Ja, Logo.
Und ich meine es nicht nur, weil du eine Brille hast und ich nicht, sonst sind wir uns ja schon recht ähnlich. So.
Wir beide lieben Ordnung und Struktur.
Wir beide lieben Ordnung und Struktur.
Sehr ähnlich.
Ja. Ich habe es, genau, du weißt es vielleicht schon länger als ich. Ich habe es jetzt erst kürzlich festgestellt.
Du hattest dein Ordnungs-Coming-out erst vor kurzem.
Das ist so, ja. Ja, das wäre jetzt ein anderer Podcast. Aber wir sind tatsächlich sehr unterschiedlich, was das Schreiben einer Rede angeht. Denn, ja, oder frag mir doch mal, sage ich es nicht, sondern frage ich dich mal, Thomas, wie schreibst du denn so eine Rede?
Gar nicht. Es ist wahrscheinlich so, wie gar nicht. Tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe in den, lass mich rechnen, fast 12 Jahren, in denen ich als freier Redner schon gearbeitet habe, eine halbe Rede geschrieben. Das war die allererste. Ich glaube, bei der ersten Hochzeit, die ich begleitet habe, da habe ich noch gedacht, ich müsste es aufschreiben. Und dann habe ich so gefühlt eine halbe Rede geschrieben, dachte ich mir, nee, ich kenne die zwei und dann den Rest fühle ich dann. Oder es war die Hoffnung so, das kommt dann von alleine. Und das Feedback nach der Rede war tatsächlich bei allen so, es sei wohl schön gewesen, wobei der erste Teil ein bisschen krampfig war und der zweite dann ganz, ganz entspannt und locker. Und dann dachte ich mir so, hey, warte mal, ja. In den ersten Teil, da habe ich mich doch noch voll lang hingesetzt und mir das überlegt, wie schreibe ich das? Und der sah und so, und der war aber tatsächlich, ist dann so im Vergleich zu dem anderen Teil, den ich dann freigesprochen habe, weniger gut angekommen. Und dann hat sich das so, das war das Schlüsselerlebnis und dann habe ich tatsächlich von da angefangen, so gearbeitet, dass in dem Moment, wenn die Rede losgeht in der Zeremonie, also entweder bei der Hochzeit oder dann bei der Beerdigung, dass ich dann merke, ich muss vorher an den Punkt gekommen sein, diejenigen, um die es geht, so dreidimensional gefühlt und verstanden, unter Anführungszeichen verstanden zu haben, dass ich mich traue, frei zu sprechen. Also wenn ich jetzt etwas über dich oder über meinen Bruder oder über einen ganz, ganz guten Freund von mir sagen würde, dann müsste ich ja jetzt, also da würde ich aus dem Vollen schöpfen, weil ich diese Person ja, weil ich ja in dem Gefühl habe, ich kenne diese Person oder ich habe eine Perspektive auf die Person, die mir vertraut ist und der schöpfe ich aus dem Vollen.
Ja.
Und dann fügt sich in dem Moment das, was ich brauche. Also vorher an den Punkt gekommen zu sein mit jemandem, den ich halt nicht gekannt habe, also der jetzt halt nicht mein Bruder, der nicht du ist, der kein Freund von mir ist, den muss ich mir dann liebevoll so vertraut machen, dass ich in dem Moment dann aus dem Vollen schöpfen kann. Wenn ich an dem Punkt bin, dann spreche ich frei. Das bedeutet dann auch, es gibt natürlich dann massig an Notizen, an Informationen manchmal, also eigene Notizen oder du stellst Fragen und die Antworten dir manchmal im Vorfeld schon, schreiben sie eigene Gedanken auf und dann hast du die alle da.
Ja.
So ein riesiger Schatz, aber das, was ich dann spreche, steht nicht vorher auf einem Manuskript, sondern das entsteht im Augenblick selbst. Deshalb eben, wie schreibst du deine Rede, Thomas? Ja, gar nicht, weil ich dann aus diesem Fundus heraus das freispreche, was dann im Augenblick ist. Und jetzt hast du es ja schon ein bisschen geteased, Fabian, dass wir da unterschiedlich sind oder möglicherweise unterschiedlich sind. Und deswegen tatsächlich die liebevolle Gegenfrage an dich. Wie machst du es?
Ja, ich müsste jetzt natürlich, um dich noch zu toppen, müsste ich irgendwie sagen, ich schreibe es ja mit einem Füller oder ich male sie und erkläre dann das Bild. Ich merke schon tatsächlich, also zum einen, dass ich das bei dir schon sehr bewundere, diese Begabung frei sprechen zu können, und merke gleichzeitig, das würde mich zumindest zum jetzigen Stand noch sehr, sehr unsicher machen. Ich finde tatsächlich, diese Rede ausformuliert zu haben und sie vortragen zu können, das gibt mir tatsächlich die Freiheit, frei zu sprechen. Dass es eben nicht so rüberkommt, als ob es abgelesen wäre, sondern es ist schon eine freie Form. Natürlich sind die Sätze ausformuliert und so weiter. Aber dadurch, dass ich es eben von vornherein ausformuliert habe und es ausgedruckt mitgebracht habe, das gibt mir einfach eine große Sicherheit und dann auch den Freiraum, vielleicht noch eine Geschichte zu erzählen, die mir gerade im Moment einfällt, oder was aufzugreifen, was vielleicht gerade passiert. Oder ich nehme Bezug noch auf das Bild, das da steht von der Verstorbenen, wenn mir dazu was einfällt. Also das gibt mir tatsächlich einen großen Freiraum, das eben vorher schon ausformuliert zu haben und ausgedruckt vor mir zu haben. Vielleicht auch so aus der Erfahrung so von der Kabarettbühne, da hatte ich einmal einen Auftritt, da habe ich gespielt, das war, glaube ich, ein Seniorennachmittag, irgendwie so 14, 15 Uhr. Die Leute haben keinen Eintritt gezahlt, dann wollen sie ja schon was geboten kriegen, ist ja klar. Und das ist so in die Hose gegangen. Also die erste Hälfte hat niemand jemals gelacht. Und da habe ich dann so, nachdem ich so gespielt habe, dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt meinen Text, den kann ich. Und jetzt spiele ich halt mein Programm. Dadurch bin ich sehr entspannt aus dieser Vorstellung rausgegangen, wo andere vielleicht gesagt hätten, oh mein Gott, das ist das Ende meiner Karriere. Da sind wir einfach sehr unterschiedlich. Und ich bin auch schon tatsächlich immer wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, dieses Mal könntest du schon versuchen, frei zu sprechen. So vielleicht noch ein paar Stichworte irgendwie so, aber du könntest schon auch frei sprechen. So. Also eines Tages mache ich das auch, ist ja klar.
Ja, und ich finde auch, dass für uns beide ja auch schon ein vertrautes und altbekanntes und liebevolles Learning beiderseits war, dass es ja nicht den besseren und den schlechteren Weg gibt. Ja. Also auch für alle möglicherweise jetzt Kolleginnen und Kollegen, die das hören, wir beide wären weit davon entfernt, jeweils den einen oder den anderen Weg zu glorifizieren oder zu sagen, ne, also das eine, die Nase zu rümpfen oder gar nicht, sondern du hast, finde ich, was ganz Entscheidendes angesprochen, dass die Rede gesprochen sein muss. Und ich erinnere mich an eine ganz, ganz tolle Sprechtechniklehrerin, die ich damals über die kirchliche Rundfunkarbeit kennengelernt habe. Und die hat gesagt, weil wir haben natürlich als junge Studenten, die wir waren, haben wir unsere Texte geschrieben. Und dann kam also die Frage, ja, wer fängt an? Und dann meldet man sich und sagt halt so, ja, ich könnte meinen Text lesen. Und dann hat sie gesagt, wir lesen keine Texte, wir sprechen Texte. Mhm. Und das war schon, das für dich, ich glaube, ist eben so mit dieser Erfahrung Bühne und ich schreibe ein Programm, aber am Ende ist es ja nicht ein Essay, der gedruckt wird und den man sich quasi so auf dem Sofa gemütlich mit einem Kaffee durchliest, sondern der muss ja gesprochene Textqualität haben. Also selbst wenn du eine Rede schreibst, muss die ja sprechbar sein und eben der Unterschied zwischen Sprache, die fürs Geschriebene ist, also für Zeitung, Buch, was auch immer, Magazin, ist was anderes als Sprache, die dann am Ende auch gesprochen wird und die natürlich dann jeder Redner und jede Rednerin, die das dann auch macht, die darf ihre Rede nie lesen und es soll mutmaßlich Menschen geben, die lesen Reden und das hört man auch. Also ich glaube, da braucht man auch kein Profi zu sein, man hört es, wenn es gelesen ist und witzigerweise fühlt man es, wenn es gesprochen ist, sag gerne, wie es dir geht, der Marker ist ja, dass du intuitiv, glaube ich, verstehst, ob etwas gesprochen oder gelesen ist. Wenn es gesprochen ist, magst du gerne zuhören. Also deine Aufmerksamkeit geht nicht weg. Du schläfst nicht ein oder du döst nicht, dämmerst nicht weg, weil du irgendwie merkst so, ja, genau, erzähl mir mehr.
Ja.
Da ist was. Und diese Qualität, du hast es ja schon intuitiv so gemacht, du hast gesagt, ich spreche dann, also so, dass es eben auch gesprochen klingt. Genau, das ist ganz wichtig. Wenn man frei spricht, spricht man natürlich automatisch im gesprochenen Ton. Aber auch da gibt es ein paar Fallstricke. Also so frei sprechen kann sich auch wie Gelaber anhören. Ne? Also auch das ist so, das kann genauso kippen wie etwas, das schon vorher geschrieben wurde und es klingt gelesen. Das ist der Kipppunkt. Und so hat beides Fallstricke. Auf die gucken wir auch nochmal. Wichtig wäre schon mal ganz, ganz entscheidend, dass diese gesprochene Qualität kommt. Und bevor wir aber auch dann nochmal, wir beide haben ja auf unserer Visitenkarte stehen, dass wir freie Redner sind. So, also irgendwie ist ja auch was gehört in die Rede, geht heute schon ganz, ganz nah an unsere DNA oder so in unseren Maschinenraum, weil
absolut.
Wenn der Redner oder die Rednerin muss ja wissen, wie er oder sie auch die Rede jetzt mal ganz salopp gesagt macht.
Ja.
Und ja, jeder, der mag, kann heute ein bisschen bei uns in den Maschinenraum reinspickeln und vielleicht...
Wir haben aufgeräumt, denn Ordnung und Struktur sind uns ja wichtig.
Ja, in unserem Maschinenraum, da schnurrt's und da sind die Schräubchen nach Größe und Gewinde sortiert, also da kann man sich richtig austoben. Ich habe es vorhin mal angedeutet, so, es gibt sowas wie ein, weiß ich, wie du es nennst, sowas wie ein Topf, Tonne, Gefäß, Fülle an Rohmaterial, also bevor man eine Rede verfasst oder sich darauf einlässt und sie spricht, muss sie ja auch irgendwie entstehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es wieder nicht nur Unterschiede gibt, sondern vor allem Gemeinsamkeiten. Fabian, wie sammelst du zum Beispiel jetzt bei einer Trauerfeier dein, unter Anführungszeichen, Rohmaterial für die Rede?
Da ist tatsächlich das A und O und aus meiner Sicht auch unerlässlich oder nur in sehr großen Ausnahmefällen irgendwie auch anders machbar das Vorbereitungsgespräch. Ja, also manche würden sagen Trauergespräch. Ich finde so beide Begriffe irgendwie so ein bisschen. Vorbereitungsgespräch klingt irgendwie so nach, wir treffen uns, bereiten unser Uni-Referat vor, und Trauergespräch, also natürlich geht es um die Trauer. Die Trauer ist ja im Raum, aber es geht ja irgendwie auch nicht um die Trauer, sondern es geht ja um eine Person, die natürlich gestorben ist, aber ja, deswegen bin ich noch auf der Suche nach einer Begrifflichkeit, aber auf jeden Fall ein ausführliches Gespräch mit den Angehörigen. Und da kommen dann die dazu, die dabei sein sollen. Also wir haben ja immer in der Regel einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin, und die oder der kann dann entscheiden, wer da dabei sein soll. Und da bekomme ich dann ganz, ganz viele Informationen. Also
wie machst du es konkret? Stellst du denen Fragen? Also, ja, ich ziehe die Aussage zurück. Ja, natürlich musst du die Frage, also jeder, der ein Vorbereitungsgespräch führt, muss natürlich in dem Gespräch Fragen stellen. Was ich eigentlich fragen wollte, Fabian, ist, schickst du denen schon vorab Fragen? Also bevor ihr euch trefft, kriegen die sowas von dir wie einen Fragenkatalog? Oder wie bereitest du das Vorbereitungsgespräch vor?
Tatsächlich sage ich den Angehörigen davor noch, wenn wir so uns verabreden, dass sie gerne schon sich Gedanken machen können. Also ich sage dann auch, also es macht natürlich Sinn, sich irgendwie am Lebenslauf auch zu orientieren, wenn sie da schon mal was zusammenschreiben wollen. Und dann beim Gespräch, also ich gestalte es eigentlich sehr offen. Ich sage, sie dürfen mir jetzt alles erzählen, was ihnen wichtig ist. Ich frage gern mal nach. Und manchmal sprudelt es dann so. Und manchmal ist es dann auch irgendwie also ich hatte auch schon mal nach 10 Minuten, wo dann der Ehemann meinte so, ja, das reicht jetzt eigentlich. Und dann muss ich dann schon richtig nachfragen und so. Aber in der Regel kommt man dann wirklich, und das finde ich immer die schönsten Gespräche, kommt man dann wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Und dann zwischendurch fragen die dann so, oh, das muss ja voll kompliziert sein. Dann sage ich, sie, also alles gut, das ist mein Problem, danach eine Rede draus zu machen, kriege ich hin, ja. Und das ist dann auch schön, wenn ich gar nicht so viele Fragen stellen muss. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die frage ich dann immer auch. Ich frage zum Beispiel immer, war er oder sie denn gläubig? Ne? Wir hatten das Thema Religiosität, um auch so ein bisschen Gespür dafür zu kriegen, welche Elemente passen vielleicht auch rein. Ich frage auch immer gerne, was hat ihn oder sie denn auf die Palme gebracht? Also das finde ich auch, da kommt immer schon immer auch gute Sachen raus. Also ich glaube, so ein paar Fragen
Ich
sind
habe
schon
schon
immer
ganz, ganz
dabei.
tolle Geschichten erfahren. Einfach nur durch die Frage, was hat er oder was hat sie gerne gegessen? Oder mittlerweile frage ich, was hat er oder sie mit Lust gegessen? Und dann gibt es manchmal, also da gibt es dann Geschichten vom Wurstsalat mit Käse und Schwarzwurst bis hin zu leidenschaftliche Naschkatze und er hätte angerufen, dass er schon wieder so geniale Bratkartoffeln gemacht hat. Und das sind dann so, ob das jetzt, also ich hätte von all den Fragen, die ich im Vorbereitungsgespräch schon stelle, hätte ich mir nie gedacht, dass eben, also was auf die Palme bringt, ist auch super, aber aber da habe ich erwartet, dass da was Cooles kommt. Und wo ich immer überrascht bin, ist die Frage, was denn so mit Lust immer gemampft und verspeist worden ist.
Ja, das ist gut. Muss ich mal noch in mein Repertoire aufnehmen. Aber wie machst du das? Stellst du dann die Fragen tatsächlich beim Gespräch oder kriegen die im Vorfeld schon von dir einen Fragebogen?
Ja, beides. Also ich hab gemerkt, dass so dieses nicht immer, aber ganz oft starrt einen dann so dieses leere weiße Blatt als Angehöriger schon fies an. Ja, und dann wäre ich Angehöriger und ich hätte jetzt dann irgendwie zum ersten Mal Kontakt aufgenommen mit einem Redner oder mit einer Rednerin, wäre ja in meinem Kopf auch die Frage, was will jetzt der Typ von mir wissen? Also der kommt dann irgendwie vorbei und über was sprechen wir denn jetzt da? Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich im Vorfeld schon Fragen schicke, dann macht es einerseits dieses Fragezeichen kleiner, worüber sprechen wir denn eigentlich? Was will der von uns wissen? Was erwartet uns da? Sorgt irgendwie für Klarheit und also das sind, glaube ich, so 13, 14 Fragen und es gibt immer mindestens eine, bei der einem irgendwas einfällt. Und dann denke ich auch, wenn was sprudelt, also wenn was blubbert oder sprudelt, dann einfach wild notieren, handschriftlich, Computer, mir völlig egal. Hauptsache irgendwie so ein paar Ankerpunkte. Und auch für mich ganz pragmatisch, dann ist so auch, selbst wenn sich dann das Gespräch vor Ort nochmal in andere Richtungen entwickelt, ist es nicht verloren. Und noch ein zusätzlicher Punkt, der mich bestätigt, das zu machen, ist, dass ich auch immer sage, hey, wenn ihr jetzt zum Beispiel Cousins, Cousinen, entferntere Verwandte, Freunde, auch irgendwie ganz woanders in der Republik oder im Ausland habt, schickt die Fragen gerne weiter und die können mir die dann einfach so mit ihren Notizen dann auch wieder zurückschicken. So, dann ist einfach, aber dann auch ihr entscheidet es, ne? Also du hast es ja gesagt, wir haben einen Auftraggeber und es kann natürlich ganz enge Angehörige oder Vertraute geben, die halt nicht unsere Auftraggeber sind. Aber die treffen wir ja dann erstmal nicht. Also wir können immer nur Mut machen, holt die dazu, aber auch so Fragen sind dann einfach echt ein super Weg, dass die dann einfach nur auf Weiterleiten klicken müssen und dann hat eben der Personenkreis, von dem die engsten Angehörigen denken, dass die es auch eigentlich ganz schön auch ganz beantworten könnten, die haben das dann. Das spricht für mich alles dafür und dann und meistens, wenn ich dann vor Ort bin, Fabian, dann geht das Gespräch auch immer in irgendeine in irgendeine Richtung. Ich habe festgestellt, nicht immer, aber ganz oft habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich erst mal anfange zu fragen, wie denn die Todesstunde war. Also tatsächlich ganz, ganz am Anfang. Also nicht so wie war er. Man könnte ja von der Lebenslauflogik her denken, na ja, fangen wir bei der Geburt an. Wir kennen ja das Geburtsdatum, kriegen so ein Datenblatt, da steht Geburts- und Sterbedatum drauf. Könnte man ja sagen, gut, dann fangen wir beim Geburtstag an. Und wenn irgendwie so wie war er als Kind, wie war er als Jugendlicher und dann arbeitet man sich so vor, bis man dann irgendwann am Lebensende ist. Und ich finde es total charmant zu sagen, konnten Sie, war er allein oder konnten Sie bei ihm sein in der Todesstunde? Und wenn ja, wie hat sich's denn angefühlt? Und ich glaube, man ist dann auch erstmal viel näher an dem, was die Angehörigen in dem Moment, wo man sie trifft, ja auch präsent haben. Also meistens haben die, weiß ich nicht, 2 bis 3 Tage vorher tatsächlich diesen Sterbemoment erst erlebt. Haben jetzt irgendwie so ein, jetzt ist irgendwie gerade mal geklärt, ob die noch so eine offene Aufbahrung haben oder ja, also es ist irgendwie auch noch hoch surreal. Und dann ist es irgendwie ganz, aus meiner Erfahrung, ganz achtsam und behutsam. Also natürlich nicht leicht, ne, ist hochintensiv, aber es ist irgendwie fast für die Situation am natürlichsten dort anzufangen, was ohnehin unmittelbar erlebt ist. Merkst du, dass du das ganz ähnlich machst? Gehst du da auch manchmal am Anfang hin oder wählst du für dich dann einen anderen Zugang?
Das ist sehr spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich es tatsächlich andersrum mache, aber auch für mich mehr und mehr merke, dass ich das schon auch am Anfang irgendwie ansprechen möchte. Ich habe noch nicht so den Move für mich gefunden, wie ich das machen kann, aber ich merke so, ich merke mal, also je nachdem, in welchen Gesprächen und wie auch die Todesumstände sind, wenn es dann so im Gespräch, es geht immer mehr die Leichtigkeit irgendwie so verloren. Ne? So, weißt du, wie ich meine? Also, dass dann so, je näher man an den Tod rankommt, desto merke ich so bei mir, oh, jetzt kommen wir bald auf den Tod irgendwie zu sprechen und so. Und dann glaube ich, ist es schon nochmal so, diesen Raum am Anfang gleich aufzumachen, das ist schon gut. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch rumdenke und das ich ja auch perspektivisch auch so machen werde. Ich sag jetzt mal so, wenn jetzt ein Priester oder eine Pfarrerin zu einem Trauergespräch geht, würde ich jetzt mal sagen, ist es schon nochmal anders, als wenn wir jetzt zu einem Trauergespräch gehen, zu einem Vorbereitungsgespräch, ja, weil da vielleicht schon noch mehr so dieses Seelsorgerliche auch reinspielt, dass man da nochmal den Raum nimmt. Ich erlebe es, wenn ich da bin, bin ich oft halt der Dienstleister, der da ist zum Trauergespräch, und ich erlebe es auch eigentlich immer so, dass das sehr, sehr passend ist für die Angehörigen, so, ne, so irgendwie vielleicht nochmal so einen Schritt zurückzugehen und über das Leben sprechen zu können und jetzt nicht, also die Trauer ist ja eh die ganze Zeit im Raum und trotzdem muss ich nicht am Anfang irgendwie da nochmal so eine Kerze aufstellen, irgendwie, sondern einfach gleich zu starten, auf eine gewisse Weise technisch auch, finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm und passend.
Es gibt für diesen Moment auch keine Blaupause. Also ich würde am ehesten sagen, die Frage, was ist ein Gesprächseinstieg, der achtsam ist, aber auch gleichzeitig so entsprechend gut funktioniert, dass man auch ins Reden und ins Erzählen kommt, lebt ganz stark davon, dass man für sich klärt, welche Person man ist und welchen Zugang man auch authentisch und echt anbieten kann.
Ja.
Also wenn ich jetzt, also würde ich jetzt zum Beispiel denken, ich müsste jetzt irgendwie ein Seelsorger sein, merke aber, ich will es gar nicht sein oder ich bin es auch gar nicht, sondern ich möchte einfach jetzt sagen, ich helfe jetzt dabei, etwas, also einen Punkt von der Liste zu nehmen und den gut abzuarbeiten, sauber vorzubereiten, verlässlich zu sein. Wenn man das für sich klar hat, dann weiß man auch, was man anbieten kann. Und dann sind auch, glaube ich, dann ist es Gegenüber dankbar, weil es dann genau sagt, ah, okay, das kann ich jetzt bekommen oder nicht. Und wenn ich aber merke, für mich passt es total jetzt irgendwie auch, ohne dass man das aussprechen muss, Seelsorgerin oder Seelsorger mit zu sein in dem Augenblick, dann würde ich immer auch sagen, ja, dann sei es doch. Also es wäre ja irgendwie auch irgendwie komisch, wenn man da meint, nee, das muss ich jetzt irgendwie hintanstellen, weil ich muss doch das jetzt einfach nur abarbeiten.
Ja.
Und die Kunst ist ja so.
Hören Sie bitte auf zu weinen, ich bin Dienstleister. Ja,
ja, aber sowohl man selbst ganz zu sein, aber halt auch Raum oder durchlässig zu sein für was anderes. Ich habe auch gemerkt, dass ich für mich meine Glaubensbekenntnisse verändern. Also, ne, also wir wissen natürlich als Theologen, man würde so das ganz klassisch christliche Glaubensbekenntnis sprechen, aber das meine ich gar nicht. Ich habe jetzt für mich zum Beispiel festgestellt, dass beim Sprechen über die Todesstunde ich ganz oft merke, und das kommt eigentlich inspiriert aus dem Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, Hospizmitarbeitenden, so dieser Glaubenssatz, die Sterbestunde ist kein Zufall. Also geht der Mensch, wenn er ganz allein ist, oder geht er, wenn andere oder Angehörige da sind?
Ja.
Und ich kann, also es gibt eine 99%ige Trefferquote, wenn mir jemand so die Persönlichkeit dann über das Gespräch beschrieben hat, dass ich, selbst wenn wir es nicht thematisiert haben, ich mir trauen könnte zu sagen, das ist so ein Typ, der hat gewartet, bis niemand da ist, der wollte niemand belasten, der wollte seine Ruhe haben, der ist alleine gegangen. Oder halt eben, nee, das war ein Mensch, der hat irgendwie noch alle Körner zusammengekratzt, bis irgendwie alle, die diesen Menschen lieb waren, da waren und auch sich verabschieden konnten. Und dann ist dieser Mensch auch gegangen. Und das liegt so in der Luft. Und manchmal sage ich das auch den Familien, weil ich habe das Gefühl, wenn die nicht mehr dabei sein konnten, weil es nicht mehr rechtzeitig da oder zu weit entfernt, dann ist es auch, muss man nicht, aber dann ist es eben ganz, also dann ist es ein Glaubenssatz, ich kann es ja nicht beweisen, darum ist es ein Glaubenssatz, den ich dann anbiete und sage, ich glaube nicht, sie gucken einfach, ob sie es nehmen können oder wollen oder nicht, dass es auch kein Zufall ist. So, wenn er oder sie es gewollt hätte, dann, ne? Und manchmal reichen ja diese ominösen 5 Minuten auf Toilette gehen, nach 5 Stunden am Bett wachen, und genau dann ist es, und das ist, So. Ja. Aber nochmal, da kommt man selber sich, also ich komme mir auch meiner Glaubenssätze auf die Spur. Und eben, wie gesagt, wenn man dann so ganz tief auch in dieses Gefühl, auch vielleicht auch in die Müdigkeit, in die Erschöpfung, in die Traurigkeit auch reingeht und dann im weiteren Verlauf des Gesprächs so in diese, wie war er eigentlich als junger Mensch oder welche Musik hat er gern gehört, dann kommt eigentlich eine Leichtigkeit ganz automatisch und dann arbeitet man sich so eigentlich und dann stellt man fest, krass, wie eigentlich diese Traurigkeit oder die Erschöpfung ein bisschen auch den Blick fast vernebelt hat vor dem, was an Lebensfülle eigentlich da ist. Und dann ist eigentlich so ein cooler Schlusspunkt von so einem Vorbereitungsgespräch zu gehen und zu sagen, irgendwie sind gerade alle, nicht immer, aber alle sind gerade fast wie vorsichtig beschwingt, weil so alle überrascht sind, huch, ich hätte ja gar nicht damit gerechnet, auf so viel Schönes, so viel Lebendiges, so viele Geschichten, Anekdoten. Und wenn dann mehrere am Tisch sitzen, dann befeuern die sich ja gegenseitig. Dann, ne, weißt du noch, dann war das da und auf der Kaiserschmarrn auf der Berghütte. Oh ja, jetzt weiß ich noch. Mhm. Oh, oder der Opa hat mir immer die große Haut vom Brathähnchen gegeben und so. Und dann plötzlich ist es, ja, ist irgendwie, dass man fast sagt, also wenn es jetzt keinen Tod gegeben hätte, wäre es richtig schön.
Ja.
So. Und ja, wie gesagt, so dann den Einstieg auch zu wählen.
Ja.
So mach's halt ich, gell? Aber das ist kein Rezept.
Aber so hat halt jeder seins.
Fabian, was ist eigentlich für dich, jetzt gehen wir mal davon aus, Vorbereitungsgespräch. Wir haben die Familie getroffen, sind gut ins Gespräch gekommen, es war eine vertrauensvolle Atmosphäre. Wir haben irgendwie ganz viel Lebensgeschichte und Anekdoten gestreift vom Kinder-, Jugendalter an bis zum Lebensende hin. Wo fängst du jetzt, also wie machst du das jetzt aus diesem ganzen Fundus, der irgendwie teilweise ausgesprochen ist, teilweise ist auf Papier notiert, wie machst du jetzt zum Beispiel daraus ein Redemanuskript oder überhaupt eine Rede, die du vorher aufschreibst? Wie geht das?
Also was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich, also ich habe ja vorhin gesagt, ich male die Rede. Und das ist tatsächlich, dass ich mir auch schon die einzelnen Stationen und was ich wichtig finde, auch so aufmale. Dann habe ich es nochmal so
vor Augen. Also jetzt kein Witz, sondern tatsächlich grafisch auch.
Tatsächlich grafisch, genau. Also so mit Bildern. Ich schreibe, vielleicht habe ich dann gewisse Zitate, die ich wichtig finde, die schreibe ich mir dann in so Sprechblasen. Und so entsteht dann schon so ein Bild. Also andere würden sagen vielleicht eine Sketchnote oder so. Ja, ich mag das auch gerne irgendwie so grafisch. Also jetzt war ich wieder auf einer Fortbildung und dann mache ich mir meine Notizen immer auch gerne mit Bildern und so und Farbe und so. Das finde ich einfach super. Es macht doch einfach Spaß. Und ne, wenn wir Spaß haben, dann wird Dopamin ausgeschüttet und wir können besser lernen. Und das mache ich schon sehr gerne, dass ich dann tatsächlich das auch aufmale. Dann so, wie gesagt, die wichtige Zitate oder wichtige Erlebnisse irgendwie so visualisiere. Und dann habe ich schon mal so für mich so ein bisschen strukturiert und habe dann so beim Durchlesen der Mitschriebe schon mal sortiert, das will ich drin haben. Ich entscheide mich natürlich nicht jetzt irgendwie, das will ich nicht drin haben. Wobei manchmal kommt ja auch, das will ich nicht drin haben. Oder manchmal kommt ja auch tatsächlich, das soll nicht drin sein. Ja, wenn es irgendwie Themen sind, die heikel sind und wo dann die Angehörigen signalisieren, das sage ich jetzt aber nicht, dann ist natürlich klar, dann kann ich noch so sehr denken, ich fände es aber schon toll, wenn das reinkommt. Und dann ist es halt, dann ist es meine Aufgabe natürlich als Dienstleister, das zu respektieren, ist ja klar. Ja. Das sind tatsächlich auch die Reden, wenn ich das mache. Ich mache das auch nicht immer, aber da habe ich schon gemerkt, das sind so Reden, da könnte ich jetzt auch gut freisprechen.
Weil wahrscheinlich so in deinem Kopf oder vor deinem geistigen Auge hast du ja quasi schon eine Landschaft designt. Also da ist ja eigentlich wie eine Landschaft trifft es wahrscheinlich am besten so dreidimensional, also Bilder, Hügelketten, Wasserläufe, also im symbolischen oder tatsächlichen Sinne. Und dann ist es vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass es sich anfühlt, jetzt könnte ich diese Landschaft entlang spazieren und vielleicht im Entlangspazieren dann noch Dinge entdecken, ja, die sich so ko-kreativ dann erst im Spaziergang auch noch zeigen.
Ich habe einmal tatsächlich, bei einer freien Trauung, habe ich mir so eine Sketchnote gemacht zu einer Geschichte, die ich erzählt habe. Da habe ich dann auch diese Geschichte mir quasi aufgemalt und dann habe ich die frei erzählen können. Und das war echt, echt gut. Genau, und dann ist der nächste Schritt natürlich dann irgendwie das zu verbalisieren und reinzuschreiben. und einzukochen. Denn ich sage ganz gerne, Rede schreiben ist ja wie Pastasoße kochen. Man kriegt ganz viel, du hast schon von den Zutaten so schön gesprochen, ne? Und dann ist es unsere Aufgabe oder in dem Fall meine Aufgabe, A, zu gucken, welche Zutaten brauche ich wirklich und dann halt auch die Soße so lange kochen zu lassen, bis halt das Wichtigste noch drin ist.
Naja, bei einer Bolognese wüsste ich jetzt tatsächlich zuerst Hackfleisch scharf anbraten so. Und dann alles andere. Gibt's das Übertragen für dich auch, dass du sagst so, also es gibt zwar viele Zutaten, aber mein Einstieg finde ich immer so, Doppelpunkt?
Nein, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal starte ich wirklich mit einer Geschichte so, ne? Also ich finde es oft auch schön, wenn man eben nicht startet direkt mit liebe so und so, lieber so und so, wir nehmen heute Abschied, ja, sondern ja, mit einer Geschichte zu starten. Also keine Ahnung, erstes Lied, ich gehe ins Rednerpult und dann erzähle ich eine Geschichte oder eine Anekdote oder so, wenn ich da was finde. Aber es ist auch genauso gut, wenn ich wirklich starte mit liebe so und so, lieber so und so, ne, so wir nehmen heute Abschied oder ihr nehmt heute Abschied. Mhm. Aber so, da gucke ich schon immer, dass ich da auch was Individuelles finde. Manchmal kann ich an das Lied anknüpfen, das davor kam, dass ich dann so die Stimmung noch aufgreife, weil ich es auch immer schön finde, wenn die Rede sich auch in so ein Gesamtkonzept fügt. Aber das ist sehr unterschiedlich. Aber wie gehst du denn daran? Also ich meine, du schreibst du dir überhaupt was auf? Oder wie?
Also ich habe, wenn wir das Vorbereitungsgespräch machen, ja, dann schreibe ich mir immer Notizen auf. Aber selbst wenn die sagen, das haben wir auch übrigens bei dem Fragenkatalog schon notiert, dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist was, was jetzt bei mir gerade so ein Aha-Erlebnis erzeugt, dann gibt es eine Notiz. Und das verzahnt sich ganz gut. Also diese eigenen Notizen mit dem, was die Angehörigen dann nochmal aufschreiben. Manchmal entstehen dann auch Fragen nochmal, wo ich sage, okay, das checke ich jetzt gerade noch nicht. Oder heißt es das, was ich meine, dass es heißt? So, und wenn ich dich jetzt so, Fabian, in mein Nähkästchen oder in meinen persönlichen Maschinenraum schauen lassen würde, dann ist es wie, dass ab diesem Moment von diesem Vorbereitungsgespräch bin ich für diese Geschichte bin ich online. Also so es fühlt sich dann an, wie wenn ich dann diese Geschichte wirklich ganz aktiv mit mir rumtrage. Also jetzt nicht, ich denke nicht permanent bewusst drüber nach. Also ich kann Geschirrspüler ausräumen und Buchhaltung machen, aber ich habe das Gefühl, es arbeitet permanent. Und manchmal gibt es so ganz weirde Momente, wo ich gar nicht am Schreibtisch oder sonst wo bin und dann kommt plötzlich ein Gedanke, ein Bild,
ja,
dass ich das Gefühl habe, so irgendwie dieser Mensch, um den es geht, der erinnert mich oder der fühlt sich so an wie und dann kommt ein Bild oder ich höre was im Radio oder ein Gedanke und dann verzahnt sich was und denke ich so, da bin ich immer kurz selber überrascht, denke so, boah krass, was ist denn das für ein cooler Gedanke? Und dann habe ich den schreibe ich dann auch manchmal auf, weil denke ich mir, der ist jetzt richtig gut. Mhm. Aber witzigerweise kann es auch sein, der fühlt sich dann in der Feier, also fühle ich den gar nicht mehr.
Ja.
Und ich hätte aber vorher gesagt, der ist mega. Also der ist so gut, da kannst du alles dran aufhängen. So, und dann, ja, manchmal ist er aber auch noch in der Feier gut. Und dann bin ich auch froh, dass ich ihn habe, weil ich finde, so die, für die Rede habe ich schon als Handwerkszeug für mich, also es gibt schon Dinge, die mir wichtig sind. Also weil sonst, ich habe es ja vorhin gesagt, der Fallstrick ist, dass es sich nach Gelaber anhört, wenn man gar keine Idee hätte oder wenn man nicht weiß, wo man hin will.
Ja.
Und das heißt ja schon, wo will ich denn eigentlich hin? Und die Frage, und da würde ich sagen, das wird bei uns, da wette ich, gleich sein, dorthin zu wollen, dass dieser Mensch so liebevoll und so umsichtig wie möglich aufleuchten kann.
Mhm. Ja.
Komplett. Geht nicht, weil dazu müsste jeder Mensch, der diesen Verstorbenen einmal kennengelernt hat, etwas sagen können. Und selbst dann gibt es ja psychologisch den sogenannten blinden Fleck. Also ne, selbst ich kenne mich ja nicht ganz. Also so, das ist so totalitär. Man kann einen Menschen gar nicht allumfassen. Also es ist Erinnerungskultur und auch drüber sprechen. Und unsere Rede ist notwendigerweise hochsubjektiv. Sie lebt natürlich ganz stark durch die Perspektive derer, mit denen wir sprechen, meistens die Auftraggebenden. Dann kann es aber auch noch sein, es kommen zum Beispiel über Notizen andere dazu. Ja, und deswegen merke ich, ich will aber dahin, dass dieser Mensch so gut es geht aufleuchtet. Und ganz oft gibt es ja dann so, es ist meine Mama oder mein Papa oder mein Opa oder meine Oma. Und dann ist es schon ganz wertvoll zu sagen, ja, Und gleichzeitig war er aber auch Bruder oder Schwester, Freund, Arbeitskollege, Kind. So, und jeder, der da ist, kennt diesen Menschen deswegen auch irgendwie anders.
Ja.
Und dann auch so sich aber auch dann alle miteinander zu einzuladen, sich zu entspannen und zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja noch eine Nuance, die hatte man so vorher gar nicht auf dem Radar, weil ich sehe halt mein Opa sehe ich halt als Opa und dass ich ihn plötzlich aber auch als, wie er irgendwie als junger Mann Liebhaber war und Familie und dann bevor er Familie gegründet hat oder irgendwie ein Frechdachs beim Sport oder irgendwie Schabernack bei der Freiwilligen Feuerwehr gemacht hat oder sonst wie. Ja, das.
Schabernack als Liebhaber bei der Freiwilligen Feuerwehr, so.
Ja, oder ja. Alles gleichzeitig ja. Eben. So, das ja. Sind dann so Momente, wo man ja. Sagt, ja, und wenn es aber auch was ist, wo ich sage, ja, das habe ich jetzt kein Gefühl dazu, dann einfach lassen.
Ja.
Und einfach sagen, ja, und im besten Fall entsteht so ein Schwingungsraum, wo das irgendwie alles mal zur Sprache kommen kann. Und da muss man schon hinwollen. Also so dieses, vielleicht ist es auch, vielleicht sind da Rednerinnen und Redner so strukturell anmaßend, ne? Dass man ja irgendwie selber in der Anmaßung leben muss. Ich glaube, ich kann da hinkommen oder ich glaube, ich schaffe es, da hinzukommen, so genau so ein schönes Bild irgendwie zu zeichnen mit Worten. Ja, also, ne? Weil das ist ja der Job, da hinzukommen und nicht einfach nur was zu reproduzieren, was irgendjemand für einen aufgeschrieben hat. Das ist ja langweilig.
Yeah.
Im besten Fall schaltet man dann ja einfach ab. Ich finde es dann total schön, wenn man eben diesen ganzen Fundus, wenn ich den mit mir rumschleppe, bin ich erstmal überrascht, eben was kommen da so für Gedanken, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Und auch beim freien Sprechen bin ich manchmal auch überrascht, was kommen dann für Bilder in dem Augenblick, wo ich selber spreche, also wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie, das kann ich mir ja gar nicht ausdenken. Also wie als würden einen die Gedanken, die jetzt gesagt werden müssen, finden. Weil ich so, also ich habe ganz oft Gedanken gehabt, die kann ich gar nicht, also die hätte ich nicht, die kann ich nicht denken.
Mhm.
Die kommen jetzt oder die sagen so, Thomas, du musst uns deinen Mund leihen, damit die ausgesprochen werden und schön, dass du auf Empfang bist und gut, dass du dich vorbereitet hast und auch irgendwie diese Lebensgeschichte kennst, aber das muss jetzt raus. Und tatsächlich kann man aber für sich, das wäre für mich vielleicht das simpelste Handwerkszeug, das kommt, stammt nicht von mir, sondern das ist von Schillebeeks, du kennst ihn vielleicht noch aus dem Theologiestudium.
Wer hat den immer zitiert? Ja, ja, ja.
Ich weiß. Ja, und da gibt es irgendwie, also für mich, ich habe das für mich damals so abgespeichert in der Liturgievorlesung als Kurzformel, dass Erfahrung,
ja.
Ja, Erfahrung ist gleich Erlebnis plus Deutung. Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich habe etwas erlebt, dann habe ich es gedeutet. Ne, also ich habe erlebt, Spaghetti zu essen mit Bolognese. Es hat mir mega geschmeckt. Dass es mir mega geschmeckt hat, ist die Deutung. Und plötzlich habe ich eine kulinarische Erfahrung gemacht. Und zwar eine sehr sinnliche. Und da habe ich das Gefühl, italienische Küche, Spaghetti, Bolognese, sehr feine Erfahrung.
Mhm.
Ja, aber dazu muss ich es erstmal essen. Das ist relativ neutral. Das ist halt ein Erlebnis. Dann mache ich eine Erfahrung damit, die jemand anders sagt, furchtbar, mag ich nie wieder essen. Na, man macht halt eine andere Erfahrung, obwohl er das Gleiche erlebt hat.
Ja.
Und wenn wir deswegen von Lebenserfahrungen sprechen, dann ist irgendwie total entscheidend, dass wir irgendwie erstmal schaffen, Erlebnisse zu sammeln. Manchmal auch, also ganz oft, nicht nur manchmal, ganz oft die Angehörigen fragen, so wie würden sie es denn deuten? Also war das für sie, war Kind in diesem Haus zu sein, eine gute Erfahrung oder eine nicht so gute Erfahrung? Ja, erlebt haben sie es alle miteinander, also wenn du die Geschwister zum Beispiel vor dir hast, aber welche Erfahrungen haben sie denn gemacht? Und dann dürfen die natürlich auch unterschiedlich sein, weil vielleicht von 5 Geschwistern haben 2 eine gute Erfahrung gemacht und 3 sagen furchtbar.
Mhm.
Und dann ist ja nicht eins richtig und falsch, sondern der Witz besteht ja darin, dass jeder Einzelne das vermeintlich gleiche Erlebnis unterschiedlich deuten kann. Und dann ist natürlich auch der, das ist jetzt mein, um es auch wieder zu bündeln, Fabian, tatsächlich dann die glaube ich, ganz oft unausgesprochene Erwartung an den Redner oder an die Rednerin, also letztlich an uns in dem Moment, könnten sie uns auch eine Deutung zur Verfügung stellen. Ne, also ganz oft sagen ja Angehörige nicht unbedingt, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Da muss man schon ein bisschen nachfragen und bohren. Sie sagen ganz oft die Erlebnisse. Und dann ist es auch manchmal, also wenn das finde ich, ist dann sehr delikat. Da muss man auch Fingerspitzengefühl haben. Aber es ist auch so schön, wenn man irgendwie sich dann in den Raum traut und sagt, so, ich würde das, was ich über die Erlebnisse mit dem Menschen, der gestorben ist, gehört habe, vielleicht noch in einen Deuterahmen stellen. Und den biete ich jetzt hier zum Beispiel an. Also eine Geschichte, die du dann zum Beispiel nimmst und verknüpfst, ist ja letztlich ein Deuterahmen.
Ja.
Und dann aber auch zu sagen, so, und jetzt, wie wär's? Vielleicht ist ja jetzt auch nochmal Stille oder der Moment, nochmal Musik zu hören oder eine Kerze anzuzünden, wo man sich selber dann fragen kann, wie ich denn jetzt im Moment der Trauerfeier mein Erlebtes mit dem verstorbenen Menschen deuten wollen würde oder umdeuten wollen würde, weil ich jetzt vielleicht nochmal an den Punkt gekommen bin im Angesicht des Todes, den ich zu Lebzeiten nicht geschafft habe. Ja, also deswegen, wie würde ich es deuten wollen oder wie würde ich es vielleicht auch umdeuten wollen? Und dann geht der Moment, in dem Moment, wo man diese Frage dann zum Beispiel dann in der Rede auch verpackt und stellt, geht ja der Fokus von einem als Redner zu Recht weg und zu Recht zu denen, die, um die es nämlich geht, die Angehörigen von diesen Menschen. Weil mal, entweder ist der Verstorbene im Himmel erlöst oder er ist im Nichts, da hat man im Nichts auch keine Probleme mehr. Also dem verstorbenen Menschen darf die Rede gerne auch gefallen, gar kein Problem, aber ich glaube, größere Relevanz hat sie für die, die diese Rede tatsächlich hören und leben und weiterleben. Und dann ist man natürlich Redner gewesen in dem Augenblick, aber dann gibt man sozusagen die Frage als Redner wieder zurück an die, die noch was vor sich haben. Und eben wie gesagt, mit der Formel, Erfahrung ist gedeutetes Erleben. Und wie würde man selber dieses als Angehöriges deuten, aber auch als Redner, Rednerin, was könnte ich denn für Deuteschablonen anbieten, von denen ich denke, etwas verstanden zu haben, aber zum Beispiel auch, darf ja auch hilfreich sein, dass man viele Geschichten kennt, dass man viele Anekdoten kennt, dass man ein bisschen was von Philosophie gelernt hat, dass man ein bisschen was von Theologie verstanden hat. Nicht um jetzt Dogmen zu rezitieren, sondern tatsächlich mal ein paar wilde Gedanken zu äußern und zu sagen, hey, vielleicht ist es ja auch so, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht. Guck einfach mal, ob es für dich was ist. Also, und wo will ich hin? Ne? Diesen Menschen aufleuchten lassen, so natürlich subjektiv, aber irgendwie in vielen Facetten, in vielen Rollen, irgendwie vom Erlebnis zur Erfahrung zu kommen, den Mut haben, was zu deuten und sich natürlich dann auch von der Situation in dem Moment leiten zu lassen. War jetzt ein bisschen viel, aber das wäre der Versuch, es nochmal konkret zu bündeln. Wie gehe ich denn in dem Moment so ran, dass es maximal wenig Gelaber und besten Fall viel zutreffende und treffende Worte sind.
Und da finde ich schon so, na, so Stichwort maximal wenig Gelaber, da finde ich es ein guter Punkt, für mich zumindest, ist so immer die Länge der Rede. Also das einfach von vornherein auch im Blick zu haben. Ne? Also wenn ich schreibe, dann habe ich da irgendwie mein leeres Dokument, dann habe ich eine gewisse Schriftgröße und Zeilenabstand und so und dann weiß ich, ungefähr 3 Seiten sind 15 Minuten oder ein bisschen mehr so, weil ich da zumindest für mich so die Erfahrung mache, da kann ich ganz viel erzählen, aber habe so für mich zumindest das Gefühl, das ist jetzt nicht zu viel. Also man kann ja alles erzählen, ne? Man kann ja irgendwie noch jedes Detail erzählen. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ne? Aber das ist ja, genau. Und dann am 7. Juni Ausflug mit der Freiwilligen Feuerwehr nach Saarbrücken. Am 8. Juni, ja?
Genau.
Aber da das wirklich einzukochen und auch zu gucken, dass es wirklich auch auf dem Punkt ist. Und es ist auch meine Erfahrung tatsächlich, dass viele, viele Angehörige das auch eher so sich wünschen. Also ich habe schon auch, wenn die dann fragen, wie lange reden sie denn dann, dann sieht man so vielleicht das Honorar, das wir so in Rechnung stellen in dem Anschluss. Und dann denkt man so, 15 Minuten. Aha, okay. Ja, das ist aber ein bisschen wenig. Hatte ich einmal tatsächlich. Konnte ich dann, glaube ich, auch schon ganz gut vermitteln, aber das hilft mir, das gibt mir auch wieder eine gute Struktur, dann zu gucken, okay, das ist jetzt ein bisschen lang, was kommt denn raus, was kann ich verdichten, und wenn ich mir dann selber so ein Limit setze, das ist eine gute Qualitätssicherung, weil ich dann nochmal drüber gucke und merke, Das hat jetzt irgendwie zweimal in anderen Worten gesagt, das kann raus. Dann passt wieder von der Länge und so.
Es gibt eben auch so, ich würde sagen, sowas wie zwei Flaschenhälse, also so Engstellen. Also die erste Engstelle ist natürlich in dem Moment, wo wir uns beim Vorgespräch und Vorbereitungsgespräch mit den Angehörigen treffen. Da ist ja der erste Flaschenhals, wie kriegst du irgendwie, also jetzt war die letzte Beerdigung, die ich begleitet habe, da war der Verstorbene 99. Also fast 100, ne? Also jetzt mal, das illustriert es vielleicht ganz, ganz gut, wie kriegt man irgendwie so fast 100 Jahre Leben eigentlich jetzt in so ein Vorbereitungsgespräch? Also Flaschenhals 1, Spoiler Alert, gar nicht. Also du kriegst natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Und dann, wie lange haben wir gesprochen? Weiß ich nicht, 3 Stunden? Und dann haben wir ja dann irgendwie so die intuitive Uhr für eine Trauerfeier ist bei allen irgendwo zwischen wahrscheinlich so einer Dreiviertelstunde, Stunde. Das ist so diese innere Kompass. Jetzt heißt, jetzt haben wir irgendwie, habe ich 3 Stunden Vorbereitungsgespräch, zweiter Flaschenhals. Jetzt muss ich die durch eine Engstelle in irgendwie dann zusätzlich mit Musik und anderen Elementen halt irgendwie in diese circa 15 Minuten bringen. Ja, das ist ja klar, dass irgendwie durch diese mindestens 2 Verdichtungsstellen, einmal beim Vorbereitungsgespräch, einmal bei der Feier selber, da muss ganz viel Verdichtung stattfinden. Die hat aber einen Wert, weil, und das ist das, was du ja, glaube ich, dann auch deinen Klienten ganz gut deutlich machen konntest, dass es nicht darum geht, ob du dann 15 Stunden für so viel Geld gesprochen hast, sondern ob die Verdichtung in dieser Zeit es wert war, weil du ja dann so viel Lebensgeschichte, so viel Information dann anreißt und andeutet. Aber wenn die Angehörigen wissen, hey, wir haben ganz lang miteinander gesprochen und da ist auch ganz viel was, wo wir auch gesagt haben, das wollen wir gar nicht in der Feier haben, aber das war einfach so schön und so gut und so wertvoll, dass wir endlich mal drüber sprechen konnten. So, dann würde ich auch sagen, was du in der Feier nicht mehr siehst, ist der Moment, den man am Küchentisch hatte, als man irgendwie so lange zusammensaß und wo dann irgendwie, ne, also wenn du sagst, sie war Ärztin mit so einer Inbrunst und Leidenschaft und du hast aber beim Vorbereitungsgespräch eine halbe Stunde drüber gesprochen, wie sie sich durchs Studium geboxt hat und wie sie irgendwie dann den Traum ihrer Praxis sich erfüllt hat. Und du sagst dann aber in der Feier diesen einen Satz, dann ist er ja gefüllt. Da ist er echt gefüllt. Und wenn du den gefüllt hast, dann kannst du ihn auch so verdichtet sagen. Schade ist nur, wenn Sätze fallen und dann sind wir bei Floskeln, wenn Sätze nicht mehr gefüllt sind. Also entweder weil man sich die Zeit vorher nicht genommen hat oder weil man es auch nicht richtig verstanden hat, ne? Dann sagt man irgendwas, was irgendwie schon richtig ist, aber gleichzeitig sich total hohl anfühlt, weil man kann es ja nicht wirklich, also nicht wissen, sondern fühlen. Da zeigt sich auch in der Rede ganz viel Qualität, ob man durch diese zwei Flaschenhälse hindurch das irgendwie unter Anführungszeichen richtig verdichten konnte.
Das ist ja sonst, um jetzt nochmal im Bild von der Soße zu bleiben, ist es ja so ein bisschen wie wenn du diese Verdichtung nicht machst, dann bist du ja eigentlich ein Koch, der dann an den Tisch geht und sagt: So, hier sind passierte Tomaten, hier sind Zwiebeln, hier sind Paprika, Sellerie, hier ist Hackfleisch, hier ist Olivenöl, hier ist Oregano. Guten Appetit. Genau, unsere Leistung ist ja wirklich, das nochmal in unsere Worte zu bringen und das einzukochen und runterzubrechen und zu verdichten, absolut.
Ja, oder du hast irgendwie von der Oma ein legendäres Kartoffelsalatrezept, aber jeder, der es halt macht, bei jedem schmeckt er anders. Ja, also es ist irgendwie auch klar, dass schon auch die Köchin und der Koch halt echt wichtig sind. Ne? Also
Absolut.
gleiche Zutaten, gleiche Menge, gleiches Rezept, aber es kommt dann halt auch irgendwie, ja, also alles hat dann einen Fingerabdruck, eine eigene Note und soll es auch haben.
Das wollte ich noch mal kurz aufgreifen. Du hast vorhin von der Anmaßung gesprochen. Das fand ich ganz spannend, weil das so ein bisschen einen Gedanken trifft, den ich immer wieder habe. Und zwar, dass wir als Rednerinnen und Redner immer, glaube ich, eine gute Portion Distanzlosigkeit auch brauchen. Also ich glaube, wenn ich zu eine große Distanz habe zum Verstorbenen, weil ich denke, boah, ich kannte den ja gar nicht, dann bin ich beim Nachruf, ja? Dann bin ich beim Nachruf, trat in die Firma ein, erledigte seine Arbeit zuverlässig, so, ne? Aber wenn ich eine Distanzlosigkeit habe, dann erlaube ich mir schon auch, dass nachher Leute kommen und sagen, sie haben den auch gekannt, ja? Aber ich glaube, diese Distanzlosigkeit, die ist schon ganz wichtig. Also wirklich im Gespräch Nähe zuzulassen und auch so ein bisschen, ja, ich streue das dann schon immer wieder ein, dass ich sage so, ich kann mir gut vorstellen, das oder ich glaube so und so, so habe ich ihn kennengelernt, ne? Natürlich auf eine andere Weise, aber so einfach, ja, glaube ich, Nähe herzustellen.
Voll guter Punkt. Also die, ich hab mir von einer Bestatterin auch eine ganz schöne Form der Distanzlosigkeit abgeguckt. Also ich weiß intellektuell, rational, dass es völlig gaga ist. Fühl aber irgendwie mit Herz und Seele, dass es gleichzeitig total viel Sinn ergibt. Und die hat zum Beispiel, als ich gefragt habe, so, also wenn der Verstorbene im Institut gewaschen wird, dann nennt sich das Versorgen. Also der Leichnam wird versorgt. Und dann habe ich die Bestatterin gefragt, so, wie geht es ihr dabei, wie macht sie das? Dann hat sie gesagt, ja, sie redet immer mit den Verstorbenen und sagt so, Herr Müller, jetzt lagere ich sie um, jetzt ziehe ich ihnen die Hose an, jetzt knüpfe ich ihnen ihr Hemd zu. Und dann hat die auch gesagt so, und es gibt manchmal so, manchmal sind die ein bisschen störrisch, dann machen die nicht so gut mit und andere. Und sie hat dann die Erfahrung gemacht, wenn sie es mit denen spricht und wenn sie so sagt, jetzt ziehen wir die Hose an oder jetzt so, dann hat sie das Gefühl, machen die besser mit. Und genau, hat er nicht gesagt, doch hat er gesagt, weil ich habe mich genauso gefühlt, wie wahrscheinlich jetzt die es hören. Hä, wieso machen, wie macht ein Verstorbener besser und schlechter mit? Wie geht das? Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich habe das irgendwie, also deswegen, meine linke Hirnhälfte, die hat irgendwie das völlig absurd gefunden beim Zuhören und meine rechte Gehirnhälfte, die hat es total sinnvoll gefunden. Und dann habe ich mir einfach den Luxus geleistet, also Stichwort Anmaßung und Distanzlosigkeit, da habe ich gesagt, okay, Thomas, dann kriegt jetzt mal meine rechte Gehirnhälfte die Aufmerksamkeit, also der Teil in mir, das irgendwie sinnvoll finden konnte.
Ja.
Und dann habe ich mir quasi übertragen auf meine Arbeit mir angewöhnt, wenn ich, also nicht immer, aber manchmal spreche ich dann auch mit den Verstorbenen. Also die nicht, weil ich die versorge oder weil der Leichnam da ist, sondern weil ich quasi so die Geschichte gerade bei mir habe und dann denke ich mir so, also jetzt fiktiver Name, so Johannes, war das wirklich so? Also wenn der Verstorbene Johannes hieß, dann sag ich so, was meinst? Oder Herr, bis hin zu, Trauerfeier im Freien, dann wäre gut, du guckst ein bisschen mit, dass das Wetter gut passt. So, oder wenn du das Gefühl hast, es fehlt noch was, schick mir ruhig einen Gedanken. So. Und ne, also, und da auch im Splitscreen, meine linke Gehirnhälfte findet das völlig absurd. Die sagt, Thomas, du bist schon auch ein bisschen Banane. Ja, und gleichzeitig findet es aber ein Teil von mir super sinnvoll. Und dann habe ich mich entschieden, ja, wenn es ein Teil von mir sinnvoll findet, dann gebe ich dem einfach Raum. Und das ist irgendwie so ein Mosaikstein in dieser Haltung von liebevoller Anmaßung oder auch von dem, was du super formuliert hast mit Distanzlosigkeit. Auch ne, diese den Tod auch als ultimative Distanz gar nicht zu akzeptieren und zu sagen, ja, genau, gestorben, aber na, jetzt haben wir halt zu Lebzeiten nicht miteinander gesprochen, dann tun wir es halt jetzt. Ja. Und das irgendwie auch so dann so halt sich auch mit den O-Tönen verbinden. So, wir können jetzt viel über ihn sprechen, aber warum sprechen wir eigentlich nicht auch mit ihm? Nochmal, nicht als Müssen oder Verpflichtung. Und ja, es ist gleichzeitig Meschugge und irgendwie auch total, also für mich zumindest gleichzeitig auch total cool. Aber da entsteht was. Und weil du mich ja gefragt hast, wie mache ich das? Irgendwie, ich möchte manchmal auch tatsächlich ja nicht vergessen, den Menschen zu fragen, über den wir sprechen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ja, es antwortet, dieser Mensch antwortet ganz vorsichtig und behutsam. Der schickt natürlich keine Post-its, aber ja, manchmal ist dann plötzlich ein Gedanke da und denke ich mir auch, hab lieber Fragen. Ja. Als nicht fragen und wenn was da ist, dann
frag kommt schon. Doch, statt einfach zu machen. Ja,
ja, genau. Ich glaube, wir haben auch, Fabian, heute eine extrem lange Folge.
Ja.
Es zeigt sich irgendwie, bei uns ist da offensichtlich was da.
Wenn ihr bis zum Ende geblieben seid, schreibt es mal in die Kommentare. Er schickt mir genau, eine E-Mail.
Genau. Ja. Ja, die Folge war ein bisschen arg viel Gelaber, gell?
Es war lang, ja.
Nee, finde ich tatsächlich aber auch nicht. Also ich kommentiere mich jetzt gerade selber, Fabian. Ich fand es tatsächlich
gut. Also ich bin raus, gell? Schönen Nachmittag.
Meinerseits schon mal sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe zum Schluss vielleicht eine latent philosophische Frage. Wenn wir unsere Rede, so ein bisschen wie beim Tabu, nicht Rede nennen dürften, was wäre sie denn dann, diese Rede?
So spontan habe ich so gedacht, vertonte Emotionen, gesprochene Emotionen, gesprochenes Leben, irgendwie so.
Ich glaube, man kann es auf jeden Fall, es braucht Resonanz. Also irgendwie, es müssen wir als Redner und Rednerinnen müssen irgendwie schwingen mit dieser Geschichte und den Informationen, die wir bekommen haben. Wir müssen aber auch in dem, was wir sagen, schwingen mit denen, die da sind.
Ja.
Und, jetzt sind wir wieder bei der Distanzlosigkeit, bei der Anmaßung, aber ich finde auch, die da sind, so, da muss auch was zurückkommen. Also dieses Gefühl, weiß ich nicht, sei es, man sieht das mal, dass mal jemand nickt oder ja, so sich manchmal so vielleicht sogar an der schönen Stelle das Gesicht kurz zu einem Schmunzeln, die Mundwinkel hochziehen. Also es braucht auch für uns eine Resonanz, dass das, was wir sagen, irgendwie so ein intuitives ja, das ist er. Ja, genau so war sie.
Ja.
Dass sich sowas einstellt. Also irgendwie wie so ein Resonanzraum, würde ich fast sagen.
Gesprochenes Leben trifft Resonanz. Das, toller Slogan. Fabian de Schwarz, freier Redner. Gesprochenes Leben trifft Resonanz.
Also Hartmut Rosa gefällt das.
Ja, aber auch nur dem.
Kleiner Insight-Shout
für alle. Der hört ja bestimmt noch unseren Podcast.
Auf jeden Fall. Grüße gehen raus, Hartmut.
Hartmut.
Ich glaube vielleicht, also ich habe einmal tatsächlich das, dann ist es aber auch gut für heute, ich habe einmal tatsächlich eine Angehörige erlebt, die gesagt hat, Herr Knöller, ich möchte, dass Sie den Raum halten.
Mhm.
Und mir war schon klar, dass sie das nicht architektonisch meint.
Ja.
Also die tragenden Wände waren schon, da habe ich nichts mit zu tun. Also war mir irgendwie klar, die meint irgendwie diesen Raum der Emotionen oder diesen Raum, wo irgendwie Gefühle und alles irgendwie einen Ausdruck findet, diese Schwingung kommt, die Resonanz. Und wahrscheinlich ist deswegen auch, ich könnte mir vorstellen, jetzt finde ich mit dieser Folge noch mal mehr unseren Podcast-Titel sehr, sehr treffend, Fabian, weil wir vielleicht da schon intuitiv geahnt haben, dass ja letztlich die Trauerfeier selber ein Gesprächsraum für Leben und Tod ist.
Mhm.
Oder ein Resonanzraum für Leben und Tod ist. Und deswegen, was ist die Rede? Ja, ein Gesprächsraum und ein Resonanzraum für Leben und Tod. Und deswegen gehört alles in die Rede, was das Leben und den Tod zum Schwingen bringt. Können wir das so stehen lassen?
Das kann man so stehen lassen. Ich finde immer, wenn du dann so ein schönes Schlusswort hast und dann habe ich immer so Skrupel, danach dann zu kommen, so, genau, also, lasst uns gerne ein Abo da, schickt uns eine E-Mail, wir freuen uns über eine Bewertung.
Ja.
Aber tun wir natürlich trotzdem.
Nee, ja, aber auch gut, dass du es jetzt auch nicht gemacht hast.
Nee, absolut nicht.
Das wär
so scheiße.
Wir lassen die ganze schöne Energie am Schluss nochmal.
Der wäre alles hin. Ich glaube, wir lassen es heute auch weg einfach, würde ich sagen.
Ja. Aber wir haben es doch so schön gelernt. Wir lassen es jetzt auch am Schluss nochmal offen. Also es könnte sein, wir haben tatsächlich jetzt echt eine stattliche Folge darauf zur Rede gemacht. Aber wenn wir das Gefühl haben, dann braucht es nochmal was dazu oder wir haben neue Gedanken, dann sagen wir nochmal was zur Rede gehört. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal den Ton und die Resonanz dafür gesetzt.
Ja.
Und wir machen weiter. Also im besten Fall kriegen wir es organisatorisch so hin, dass wir dann auch in 14 Tagen mit der nächsten Folge wieder da sind. Seid gespannt.
Bisher immer. Ich glaube, über den Jahreswechsel hat es mal kurz länger gedauert, aber sind zwar immer alle 14 Tage.
Genau. Ja, wir geben weiterhin alles. Es macht auch nach wie vor einfach viel Spaß mit dir, Fabian.
Ja.
Und wir hoffen, dass hier und da sich auch dieser Spaß und die Freude bei diesem Thema sich dann auch auf euch und auf sie überträgt. Und ihr auch sagen könnt, ja, Folge heute, schön war's. Bis bald, ihr Lieben.
Bis bald.